Herzlich willkommen bei den Hummingbees, der Podcast für interessierte und engagierte Frauen auf, im und um das Land. Hummingbees, das sind wir Landfrauen mit dem Markenzeichen der Biene. Unsere Eigenschaften? Improvisieren, flexibel sein, Verantwortung übernehmen. Wir sind viele mit ebenso bunten Lebensentwürfen. In regelmäßigen Abständen stellen wir euch hier eine Hummingbee mit ihrem Engagement für andere Frauen und die Gemeinschaft insgesamt vor.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Hummingbees. Ich bin Reinhild Pröbsting und spreche heute mit Eva-Maria Rode. Dass wir heute hier zusammensitzen, haben wir eigentlich einem Zufall zu verdanken. Auf unserem Bäuerinnenforum haben wir zufällig nebeneinander gesessen beim Mittagessen und sind dabei ins Gespräch gekommen. Und wir haben uns über das Ehrenamt ausgetauscht und haben einfach gesprochen. Und beim Thema Ehrenamt kam dann eben dein Ehrenamt auf den Tisch. Mhm. Denn du bist eine der Vorsitzenden des Auswahlbeirates beim Hildegardis-Verein. Ja. Und da bin ich so ein bisschen hellhörig geworden, weil ich den Hildegardis-Verein überhaupt nicht kannte und noch nie was davon gehört hatte. Und ich habe dich gefragt, ob du dir vorstellen könntest, in einer Podcast-Folge etwas darüber zu erzählen. Und genau das tust du heute. Herzlich willkommen, Eva-Maria.
Ja, vielen Dank, Reinhold, für die schöne Einleitung.
Ja, stell dich doch einfach erstmal persönlich vor. Wer bist du und was machst du?
Ja, mein Name ist Eva-Maria Rode. Ich arbeite im Hauptberuf als Projektleiterin und systemische Organisationsberaterin. Komme gebürtig aus dem Kreis Höxter, dort auch von einem landwirtschaftlichen Betrieb, damals mit Sauenhaltung, den es heute nicht mehr gibt. Und ich habe nach dem Abitur angefangen, in Leipzig zu studieren. Und während dieses Studiums gab es die Möglichkeit, auch einen Erasmus-Aufenthalt zu machen. Ich habe damals Sparten studiert, also etwas, was ich heute aktiv nicht mehr betreibe, aber jeden Tag nutze. Und da war es ja ganz wichtig, irgendwie ins Ausland zu gehen. Deswegen war auch dieser Erasmus-Austausch total wichtig. Wir hatten allerdings eine sehr schwierige Vordiplomprüfung und ich habe eine Teilprüfung nicht bestanden. Habe somit meinen BAföG-Zuschuss für ein halbes Jahr verloren und stand vor dem Problem, dass ich für ein Jahr den Platz hatte, aber die Finanzierung nicht komplett möglich war, weil Barcelona als Stadt, wo ich halt den Studienplatz hatte, sehr teuer war. Mhm. Und das hätte meine Ersparnisse und den Finanzplan, den ich hatte, gesprengt. Mhm. Und da bin ich durch eine kleine Broschüre, die hieß Studieren ja, finanzieren wie, auf eine Förderung mit einem Schwerpunkt, ich würde es mal sagen, so christliches Engagement oder katholisches Engagement gestoßen. Und da war dieser Hildegardis-Verein drin. Aha. Damals war das wirklich nur eine Adresse, eine Telefonnummer. Ich habe dann dort angerufen und auf einen Anrufbeantworter gesprochen. Also diese Kontaktaufnahme war 2003, es gab keine Webseite, es gab kein Infomaterial irgendwie.
Und diesen Flyer hast du an der Uni gefunden?
An der Uni im
oder?
BAföG-Amt.
Ah, okay.
Mhm. Rausgehen aus dem BAföG-Amt mit dem Hinweis, die bekommen fürs halbe Jahr keine Förderung. Und dann erst später wieder bin ich raus, todtraurig, und habe diese Broschüre gefunden. Und da standen sehr viele Stiftungen drin, die hochkarätigen auch, die mit einem politischen Parteibuch, sage ich mal, gefärbt sind. Oder aber die einen Einsammelungsschnitt hatten. Und ich war so eine ganz normale Abiturientin gewesen. Ich hatte ein gutes Abi gemacht, aber kein sehr gutes Abi. Ich hatte aber, das war in dem Moment ja, mein Vorteil, ich hatte ganz viel Jugendarbeit gemacht. Ich war Messdienerin, ich war in der örtlichen Gemeinde aktiv, war Lektorin nachher, als ich größer war und übers Amt konnte und habe das einfach mit Hingabe gemacht.
Also kam es aus der christlichen Schiene quasi,
aus einer komplett katholisch sozialisierten Familie mitten aus einem 300-Seelendorf. Und da war auch Jugendarbeit das, was für Jungs und Mädchen als Freizeitmöglichkeit angeboten wurde. Wir sind da in den 80ern gewesen, dann später halt in die 90er rein. Da konnten Mädchen noch nicht so viel machen. Also Feuerwehr gab es in einem Nachbardorf nur für Mädchen. Schießgruppe gab es noch nicht für Mädchen. Und dann sind die Möglichkeiten schon schwierig. Das ist heute anders. Heute gibt es auch gemischte Fußballvereine, auch für kleine Kinder und so. Aber nicht in den 90ern.
Ja. Und dann hast du auch den Anrufbeantworter des Hildegardis-Vereins gesprochen. Wie ist dann weitergegangen?
Ich bin dann nach Hause gefahren, hier den Job gemacht und bekam einen Rückruf von der damaligen Vorsitzenden, die leider jetzt schon verstorben ist, Frau Tölle. Die hat mit mir gesprochen und hat mir erklärt, was ich an Unterlagen einreichen müsste, um eine Förderung zu bekommen. Und Förderung hieß damals wie heute ein zinsloses Darlehen.
Okay.
Und dann habe ich alle Unterlagen zusammengetragen und habe eingereicht und bin innerhalb von wenigen Wochen gefördert worden und konnte dann im August, Ende August nach Barcelona reisen. Also wir reden wirklich hier von einem Zeitraum. Gefühlt waren es irgendwie 16 Wochen von Antragstellung bis Zusage.
Also war das quasi dein erster Kontakt und du warst Nutznießerin dieses Vereins. Genau. Ja, dann erzähl doch noch mal ein bisschen genauer, was der Verein genau macht. Also du hast jetzt, ich würde es mal nennen, einen Bildungskredit bekommen oder ein Bildungsdarlehen bekommen. Wenn ich das richtig in der Recherche gesehen habe, ist das auch die Hauptaufgabe dieses Vereins, richtig?
Das ist die älteste Aufgabe des Vereins. Also der Verein ist ja 1907 gegründet worden und damals aus der Idee heraus, dass katholische Lehrerinnen gefördert werden, um Bildungsgleichheit oder Chancengleichheit voranzutreiben. Und 1907 war der Zugang zur Bildung für Frauen sehr, 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 sehr schwierig. Das gab es kaum. Und aus diesem Grundgedanken ist dieser Verein entstanden, der durch die Irrungen und Wirrungen des Zweiten Weltkriegs auch überlebt hat. Es gab eine Phase, da wusste man nicht genau, wo ist jetzt das kleine Vereinsvermögen hin. Man hat es dann wiedergefunden und die Belege wiedergefunden, sodass dann nach dem Zweiten Weltkrieg auch die Arbeit wieder aufgenommen werden konnte. Und aus dieser Grundidee, wir fördern Frauen durch Darlehen oder durch eine Möglichkeit, halt an eine Universität oder an eine Lehrstätte zu gehen, sind dann später, als der Verein dann nochmal wiederbelebt worden ist, weitere Projekte geworden.
Ich habe andere Projekte noch gesehen, aber lass uns einmal kurz bei der ursprünglichen Aufgabe bleiben, beziehungsweise beim Verein nochmal selber. Wie ist der organisiert? Also ich komme ja selber aus dem Verband, den Landfrauenverband. Die Landfrauenvereine sind halt durch verschiedene Ebenen organisiert. Jetzt habe ich gelesen, Hildegardes Verein Bonn. Wir sitzen aber jetzt heute hier in Bad Lahr zusammen. Ist ja jetzt nicht so ganz die räumliche Nähe. Erklär einfach mal so ein bisschen die Struktur vom Verein.
Ja. Wir haben um die 130 Mitglieder, wenn jetzt die Zahlen, die ich im Kopf habe, noch aktuell sind, da kommen wir immer mal unterjährig neu dazu. Das heißt, das ist die erste Säule. Das sind unsere Mitglieder. Dann haben wir einen ehrenamtlichen Vorstand, der wird auf 4 Jahre gewählt. Und dann haben wir die hauptamtliche Geschäftsstelle, wo wir eine Geschäftsführerin haben und die jeweiligen Mitarbeiterinnen, die an die heute existierenden Projekte gekoppelt sind. Das ist im Endeffekt die Zusammensetzung des Vereins. Die Frauen, die dort aktiv sind, also die in der Geschäftsstelle aktiv sind, sind ein bisschen näher an Bonn ran, aber auch bei den Projektmitarbeiterinnen kann es durchaus sein, dass jemand remote arbeitet. Das ist ja heute durch Videokonferenztechnik ganz einfach möglich. Der Vorstand hat auch einen Anteil, der in der Nähe Rhein, Bonn, Köln unterwegs ist und dort auch lebt. Aber manche Vorstandsfrauen leben auch irgendwo anders und sind dann einfach dort vor Ort, wenn sie ein Meeting haben oder halt wirklich auch dann mit Videokonferenz.
Ja, das ist ja heute wirklich total praktisch, ne, dass man das einfach irgendwie über die Entfernung auch machen kann. Und die Geschäftsstelle sitzt in Bonn, wenn ich das richtig verstehe, aber die Mitglieder müssen nicht unbedingt da in der Nähe angesiedelt sein und eruieren sich aus selber mit dem Verein zu tun gehabt, kennen den Verein, haben den Verein kennengelernt und treten dann ein über die Schiene oder?
Genau, also wir haben Frauen, die Mitglieder werden können aus ganz Deutschland. Ich glaube, wir haben auch ein paar Mitglieder aus der Schweiz, also die dann irgendwie als Deutsche in die Schweiz gegangen sind durch vielleicht ein berufliches Unterfangen oder durch die Liebe oder so. Also das kann dann durchaus sein. Aber der Hauptteil ist wirklich deutschlandweit, Norden, Süden, Osten, Westen, also über das ganze Bundesland. Klar haben wir so ein bisschen so eine Zentrierung Nord, Süd, West, einfach auch durch die Historie heraus, weil ja christlicher Glauben einfach in den 5 Bundesländern, die im Osten liegen, halt noch nicht so tief verankert ist, obwohl wir da auch an den Hochschulgemeinden mit aktiv sind und auch dort unsere Informationen immer wieder hinschicken und auch verteilen, um diesen Zugang zu ermöglichen.
Jetzt hatten wir über die Anfänge und über deinen Kontakt mit dem Hildegardesverein Anfang der 2000er Jahre gesprochen. Wenn jetzt heute sich Menschen an euch wenden, sind das immer noch ausschließlich Frauen oder ist das anders geworden?
Bei den Bewerberinnen sind es ausschließlich Frauen, weil wir ja ausschließlich die Bewerbungsmöglichkeit für die Darlehen für Frauen zur Verfügung stellen.
Mhm.
Bei den Mitgliedern haben wir auch immer mal Anfragen von Männern, die sagen, Mensch, ich würde gerne Fördermitglied werden.
Mhm.
Ne? Und ich glaube, mittlerweile ist das auch möglich. Müsste ich aber nochmal genau nachdenken. Ich glaube, mittlerweile ist das so. Und jedes ist ja eine Möglichkeit, auch Geld zufließen zu lassen. Und wir brauchen immer finanzielle Mittel, um halt die Vereinsarbeit so weitermachen zu können, wie wir sie gerade machen. Von
ja.
daher freuen wir uns, wenn es da Möglichkeiten gibt. Aber
vorrangig,
Kerngruppe sind
ja.
wirklich ein Verein von Frauen für Frauen.
Ja, ja, da sind wir. Das haben wir dann mit dem Landfrauenverband oder habt ihr dann mit dem Landfrauenverband gemeinsam. Wir haben Fördermitglieder, auch männliche Fördermitglieder, die sich aber, glaube ich, noch auch in der Unterzahl sind. Und ist unser Ziel halt eben auch, ne, von Frauen für Frauen, genau wie du es gerade gesagt hast. Was ist deine genaue Aufgabe bei dem Verein?
Meine Aufgabe ist, zusammen mit Eva-Maria Düring den Auswahlbeirat zu leiten, wenn wir die Sitzungen haben. Und in den Zeiträumen zwischen den Sitzungen arbeiten wir inhaltlich zum Auswahlverfahren oder zu den Leitfragen. Auswahlverfahren bedeutet, wenn jetzt eine Frau oder eine Studierende Interesse hat, sich bei uns zu bewerben, dann bekommt sie von der Geschäftsstelle die Informationen zugeschickt, die sie beibringen muss, also die sie ausfüllen muss. Die kommen alle bei der Geschäftsstelle an, das heißt bei Frau Mock, unserer Geschäftsführerin, und Frau Rahms, das ist die Kollegin im Team dort, die explizit für den Auswahlbeirat auch mit in Verantwortung ist. Die sondieren vorher einmal, ob die Unterlagen komplett sind. Die fragen nochmal nach. Die stehen Rede und Antwort auf die ganzen Fragen. Dann kriegen wir die Unterlagen zugeschickt und wir haben zweimal im Jahr unsere große Sitzung, wo wir dann durch die ganzen Bewerbungen durchgehen. Also jede Frau im Auswahlbeirat bekommt alle Unterlagen. Wir haben gewisse Kriterien, die uns wichtig sind und nach denen wir auch die Darlehen oder auch das Stipendium dann vergeben würden. Wir sichten das. Wir verschaffen uns erstmal von den schriftlichen Unterlagen einen Eindruck und gehen in ganz intensive und heiße Diskussionen und Austausch darüber, ob die Person, die sich bewirbt oder die Frau, die sich bewirbt, zu einem Auswahlgespräch eingeladen wird.
Sind die Kriterien geheim oder darfst du da welche von erzählen, nach welchen Kriterien das geht?
Also uns ist immer erstmal unabhängig jetzt oder vorrangig mit dem Geschlecht, ist klar, es muss eine Frau sein, ne? Wir haben den christlichen Schwerpunkt drin, also der Verein ist ja katholischen Ursprungs. Wir haben jetzt festgestellt, aufgrund der Veränderungen, die in der Gesellschaft stattfinden, ist dieses rein katholische sehr schwierig zu finden. Also wir haben sehr viele Frauen, die eine christliche Prägung haben, die aber nicht, sag ich mal, blütenrein katholisch ist, die aber durchaus christlich ist und auch christlich verankert ist, also auch im christlichen Wertesystem verankert ist. Uns ist immer wichtig, dass es ein konkretes Bildungsziel gibt. Also dass wir sagen auch gerne, wir fördern die Lücke. Also dann, wenn andere Systeme versagen oder vielleicht die Biografie nicht der Klassiker ist, es ist kein Durchlaufer, es ist jemand auf dem zweiten Bildungsweg oder nach einer Familienzeit oder nach einer familiären Krise, dass irgendwas im Leben der Familie schiefgegangen ist. Jemand ist erkrankt, ein Kind erkrankt, der fragt mal, man muss zu pflegen oder so. Und dann sind die Fördermöglichkeiten, um einen Bildungsstil zu erreichen, um vielleicht dann wieder ein höheres Einkommen zu generieren für die Familie, ist oft schwer. Und das ist uns dann immer ganz wichtig, dass wir in diese Lücke reingehen. Also wenn absehbar ist, dass es noch ein paar Monate sind oder vielleicht ein Jahr bis zum Schluss. Da gehen wir gerne rein. Also dieses Bildungsziel muss greifbar sein. Wir gucken auch immer, dass die Frau, wir sagen immer, so eine Idee für ihr Leben hat. Also eine gesellschaftliche Verantwortung spürt und fühlt. Und wenn am besten natürlich, dass sie auch erkennbar ist. Also ein Engagement, ein Ehrenamt, das halt auch zeigt, ja, ich bin nicht einfach nur da. Wobei das auch okay ist, wenn das Leben einfach hart und schwierig ist. Ne? Das kann man so pauschal jetzt nicht sagen. Aber wir schauen schon, ob das jemand hat. Also dass sie das auch zurückgeben wollen würde.
Und nicht nur finanziell zurückgeben, sondern auch der Gesellschaft ideell was zurückgibt. Ja, ein ganz spannender Gedanke. Jetzt hast du am Anfang ja schon gesagt, es ist aus entstanden, um Lehrerinnen zu fördern. Also und ich hänge noch so ein bisschen an diesem Gedanken, wir fördern nur Frauen. Also ich finde das total gut. Ich stehe da voll hinter. Ist das aus dem Gedanken entstanden, dass Frauen halt eben immer noch einen schwierigen Zugang zu Bildung haben? Oder was ist da heute der Grund, dass es ausschließlich für Frauen ist?
Also historisch betrachtet würde ich auf jeden Fall sagen, damals war es definitiv schwieriger. Ich glaube, wenn man politisch drauf gucken würde, würde man sagen, dass wir strukturelle Ungleichheit ausgleichen wollen. Also dass wir weiter daran arbeiten wollen, dass das gleicher wird. Heute ist das noch nicht gleich, aber dass wir das da, wo wir wirksam sein können, an den Orten, wo wir sind, aber eine Frau, auch Norden, Süden, Osten, Westen, das ist egal, dass wir da wirksam sein können. Und je mehr wir kleine wirksame Orte haben, also wo Frauen wirksam sind, desto höher ist es nachher im Ganzen. Ne? Und den Gedanken finde ich zum Beispiel total super, weil ich immer denke, wenn jede vor Ort etwas tut, haben wir eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sich im Ganzen auch was bewegt.
Ja, das ist auch wieder so ein Solidaritätsgedanke, im Kleinen anfangen und dann gucken, dass das Wellen schlägt auf größere Ebenen.
Und was wir auch noch haben, wir haben auch einen engen Kontakt zur katholischen Frauenbewegung, also auch mit den großen katholischen Frauenverbänden im Austausch zu sein. Viele unserer Mitglieder haben noch weitere Ehrenämter dort, halt auch, dass Informationen fließen, dass wir sozusagen mitgehen in diese Richtung auch, ne? Dass wir wirklich Netzwerke haben, dass wir Förderinstrumente haben, die dann helfen, diese Ungleichheiten oder diese Orte halt, also die Ungleichheiten zu verringern und die Orte zu schaffen.
Ja. In welchem Rahmen bewegen sich diese Förderungen und wie finanzieren die sich?
Also wir haben verschiedene Programme, die wir machen. Wir haben zum Beispiel ein Inklusionsprogramm, das heißt, Inklusionsguides heißt es. Da ist das Ziel, dass wir Diversität in Unternehmen und Firmen steigern wollen. Da ist es dann so, dass unsere Inklusionsguides pro Firma 2, also Menschen, die eine Beeinträchtigung haben, die kann verschiedener Natur sein, also so, dass man sie ganz klar sieht mit Rollstuhl. Es kann aber auch so sein, dass man sie nicht sieht, weil es vielleicht eine psychische Beeinträchtigung ist. Und die begleiten eine Firma über ein Jahr hinweg und erarbeiten mit der Firma gemeinsam, wo das Unternehmen vielleicht Lücken hat in der Lesbarkeit von Stellenanzeigen. Sie arbeiten mit dem Employer Branding zusammen, wie man die Diversität erhöhen kann, dadurch, dass die Attraktivität von solchen Ausschreibungen oder von Arbeitsprozessen auch erleichtert wird. Da haben wir zum Beispiel super Beispiele mit der Polizei Bonn. Wir hatten Werder Bremen schon mit dabei. Das Projekt war so erfolgreich, dass die Aktion Mensch es mitgefördert hat. Das beantwortet auch eine Frage dann so, wie läuft so eine Förderung ab? Wir haben für die großen Projekte immer Förderpartner durch Stiftungen, gemeinnützige Art, manchmal auch wirklich die durch den Staat eine Förderung bekommen haben, in eine Stiftung hinein und dann wiederum bei uns lang und zweckgebunden für diesen konkreten Zweck. Wir haben ein Mentoring-Programm in der katholischen Kirche, also wir Führungskräfte in der katholischen Kirche unterstützen, weibliche Führungskräfte. Das machen wir gemeinsam mit den Bistümern zusammen und mit der Deutschen Bischofskonferenz. Das läuft jetzt schon viele Jahre, ist ein super Erfolg. Und auch da der Gedanke, Frauen in Führung zu stärken oder auch sie in Führung zu bringen, dass sie dann wieder, wenn es möglich ist, wieder eine Möglichkeit haben, wirksam zu sein und in ihrem Umfeld in Verantwortung dann wieder zu handeln. Ne? Ja, das sind zum Beispiel zwei große Projekte, die...
Genau, das beantwortet die Frage nach den Projekten außerhalb dieser Frauenbildungsförderung. Aber trotzdem nochmal die Frage, wie finanziert sich das? Also auch wenn ich jetzt, du hast jetzt diesen Bildungskredit für dein Jahr in Barcelona in Anspruch nehmen können. Andere Frauen werden gefördert, wie du gerade schon gesagt hattest. Sind das Spenden? Sind das Stiftungsgelder? Wo kommt das her?
Also bei den Darlehen ist es so, dass wir sowohl Spenden bekommen können, die auch als Darlehen mit verwendet werden. Wir haben auch Stiftungen, die ganz konkret sagen, wir finden eure Idee dieses zinslosen Darlehens oder aber des Stipendiums, wir haben beide Varianten, finden wir so gut, wir möchten explizit das Projekt und das Thema fördern. Das Gleiche haben wir auch bei den anderen Themen, also bei der Kirche Mentoring, bei der Mission Success, also beim MS-Thema oder Projekt, um die Förderung von Menschen mit MS-Erkrankung zu unterstützen. Bei den Stipendien ist es noch eine Sondersache. Wenn wir sozusagen entschieden haben, es wird ein Darlehen ausgezahlt, dann bekommt ja die Darlehensnehmerin das Geld ausgeschüttet. Sie fängt dann an zu arbeiten und nach 2 Jahren, nachdem sie gearbeitet hat, stellen wir die erste Anfrage auf Rückzahlung. Also dann beginnt der Rückzahlungszeitraum. Also sie hat erstmal ein bisschen Karenzzeit, um auch beruflich Fuß zu fassen, bevor wir dann eine Rückzahlungsanfrage stellen. Ähnlich wie bei den großen Vertretern KfW oder so ist das ja genauso. Da ist erst ein bisschen Lücken. Das Geld, was dann zu uns zurückfließt, bleibt bei uns. Auch wenn wir es zum Beispiel über eine Stiftung zur Verfügung gestellt haben. Also es ist dann sozusagen einmal durch die Darlehensnehmerin durchgegangen, wandert dann ins Vereinsvermögen, wenn sie es denn zurückzahlt. Das ist total super für uns. Ne? Und für uns bedeutet das halt auch immer, dass wir gut abgeben müssen, dass die Personen, die wir auswählen, auch wirklich zurückzahlen würden. Also, dass wir vertrauen ihnen, wir geben ihnen quasi im Auftrag des Hildegardesvereins und der anderen das Geld. Und dann müssen wir als Auswahlbeirat auch immer gucken, okay, ist es so, glauben wir der Frau, dass sie es zurückzahlen wird? Schafft sie das? Wird sie es machen? Das ist bei den Darlehen so. Bei den anderen Projekten ist es wirklich durch Fördermittel.
Ja, okay.
Also wir stellen Anträge, ganz klassische Anträge, wie zum Beispiel bei der Aktion Mensch, mit dem kompletten, mit der Projektbeschreibung. Das macht dann in der Geschäftsstelle die Frau oder zusammen dann mit Frau Mock, unserer Geschäftsführerin, die zuständig ist für das jeweilige Projekt. Und dann entscheiden die die Fördermittelgeber, ob sie das Projekt förderfähig empfinden oder nicht.
Also es sind im Prinzip 2 verschiedene Ebenen. Das eine ist halt eben diese zinslosen Darlehen für die Weiterbildung von Frauen. Das sind dann entweder ein Stipendien, das Geld kommt wahrscheinlich auch nicht wieder, oder? Wenn ich das ein Stipendium ist ein Geschenk. Die Darlehen werden zurückgezahlt. Und aber dieses Geld, was in die Projekte fließt, die du ja gerade schon angesprochen hast, eben dieses Kirche im Mentoring und das MS-Programm und auch dieses Inklusionsprogramm, das sind dann einfach Sachen, die ihr fördert und das ist ja dann auch da reingesteckt und läuft, fließt auch nicht zurück.
Nein.
Genau, aber das sind dann halt eben die Wege, die du gerade beschrieben hast mit der Förderung.
Das wird auch dann ausgegeben.
Genau.
Also wir haben dann ja Kosten denn jetzt dann zum Beispiel bei dem Mentoring, wenn die Personen sich treffen, also wenn wir den Mentee und die Mentorin zusammenbringen in der jeweiligen Gruppe, die dann aktiv ist zu dem jeweiligen Jahr, auch gemeinsam dann in den jeweiligen Bistümern vielleicht, also die versuchen dann auch immer mal die Orte zu wechseln, damit man die einzelnen Bistümer auch besucht und auch kennenlernen kann. Die Materialien, die erstellt werden, die eigentliche Arbeit halt auch, wenn dann gearbeitet wird, müssen hinreisen oder telefonieren und so.
Ja, total spannend. Wo wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen haben, wo kommt denn der Name Hildegardesverein eigentlich her?
Ja, denn
ich habe eine Vermutung.
Aber Vermutung? Ja, wir haben den Namen, den gab es ja schon, also der Verein hieß schon immer so seit der Gründung und der ist angelehnt an Hildegard von Bingen, die ja vor 1200 Jahren, wenn ich es richtig im Kopf habe, als eine der ersten gebildeten Frauen galt.
Von der auch heute noch eben Wissen vorhanden ist. Ne?
Genau, von der Wissen vorhanden ist. Die Bücher geschrieben hat, die Briefe geschrieben hat an damalige Könige. Und ich habe ein Zitat bei uns auch auf der Webseite noch gesehen, das fand ich super schön. Da stand, ihr Rat wurde gesucht, nicht immer befolgt und nicht selten gefürchtet. Und das finde ich so schön, weil ich mir denke, genau das ist es. Ne? Also der Wind ist ja nicht immer in unserem Rücken, der ist ganz oft in unserem Rücken, aber manchmal mit den Themen ist es halt auch schwer, die Themen durchsetzen zu wollen und trotzdem machen wir weiter.
Ja, es ist einfach eine inspirierende Frau, auf die man zurückblicken kann und auch wirklich durch die Länge der Zeit, ne? Einfach, das ist ganz schön. Wenn ich jetzt, meine Studienzeit ist jetzt schon ein bisschen länger her, wenn jemand jetzt studiert und finanzielle Herausforderungen hat, wie werde ich auf euch aufmerksam? Mhm. Wie kann ich euch finden?
Wir haben ganz klassisch eine Webseite, wie ganz viele andere Vereine auch. Wir haben auch einen Instagram-Account, bei dem man uns auch kontaktieren kann. Und über diese beiden, das sind die Kernmedien, wenn wir sagen Social Media. Na klar, wir haben die Geschäftsstelle, aber das ist ja nicht realistisch, wenn jemand in Passau wohnt, in Lörrach wohnt, in Flensburg, dass er nach Bonn fährt. Kann er einen machen oder kann sie auch machen.
Ja.
Aber klassisch, der klassische Weg ist die Webseite, Telefon, E-Mail, Instagram, einfach die Geschäftsstelle kontaktieren.
Aber auf die Webseite zu kommen, muss ich ja erstmal wissen, dass es euch gibt.
Ja.
Also wenn ich im BAföG-Amt irgendwo bin oder irgendwo sage, ich habe finanzielle Herausforderungen, werde ich dann auf euch aufmerksam gemacht? Oder muss ich das Glück haben, wie du, euren Flyer zu finden?
Nee, in den BAföG-Ämtern liegen wir nicht aus. Wir sind gekoppelt an oder wir arbeiten eng zusammen mit den Hochschulgemeinden.
Ach, das hattest du vorhin auch schon mal kurz gesagt. Ja. Genau, und dass da, wenn ich dann da unterwegs bin, da sind wir wieder bei der christlichen Prägung, wenn ich da aktiv bin, stoße ich automatisch auf euch.
Ja.
Genau.
Ja. Wir haben jetzt auch noch, das ist dann zum Beispiel auch noch so ein Thema, du fragtest ja am Anfang, was macht der Auswahlbeirat noch so, außer jetzt die Auswahl und dann die Auswahlgespräche. Wir erarbeiten auch zusammen mit der Geschäftsstelle Ideen, wie wir den Kreis erhöhen können, dass wir Bewerbungen bekommen. Also dass wirklich Frauen wissen, dass es uns gibt und dass dann auch, wenn Frauen in der Notlage sind und sagen, Mensch, hier, da ist was schiefgegangen oder das ist es passiert, dass sie wissen, sie können sich melden.
Ja. Ne? Ja.
Und deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, als du sagst, Mensch, hast du nicht Lust auf einen Podcast? Weil das ja auch nochmal vielleicht jetzt nicht die erste Zielgruppe ist, weil ihr nicht konkret Studierende seid, aber ihr seid ja auch ein ganz, ganz aktiver Verband, wo auch ganz viele Mitglieder drin sind, die natürlich, weil sie in einer ländlichen Region wohnen, eventuell eine ländliche, christlich geprägte Ausrichtung haben oder das kennen oder jemanden kennen, der passen könnte. Ja, und da erhöhen wir oder hoffen wir, dass wir einfach vielleicht den einen oder anderen dann doch noch ansprechen können, der Unterstützung brauchen könnte.
Da höre ich raus, dass da noch Luft nach oben ist. Also, dass ihr noch durchaus Platz für mehr, ja, soll es Bewerberinnen nennen, haben, aber dass ihr durchaus Fördermöglichkeiten habt und die gerne ausgeschöpft werden dürfen.
Genau, also wir haben momentan ein bisschen Luft. Das ist ein sehr gutes Signal. Wir stellen aber halt auch fest, dass der christliche Kontext sich verändert. Und wir vermuten, dass das auch damit zu tun hat, einfach durch die gesellschaftspolitischen Veränderungen, dass sehr viele Menschen nicht mehr so einen engen Bezug haben, wie vielleicht noch vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren, in der christlichen Kirche aktiv zu sein. Jetzt egal, evangelisch oder katholisch, aber dort aktiv zu sein und auch das zu sagen, ich bin da aktiv und das, sich dann auch nicht zu schämen, das zu sagen, weil man Angst hat vor eventueller Kritik, ja, wie kannst du denn da noch dabei sein?
Ja, ja. Und ist dann euer Weg zu sagen, wir überlegen, das aufzuweichen, mit diesen gesellschaftlichen Strömungen mitzugehen? Oder ist euer Ansinnen dann eher im Gegenteil zu sagen, nee, wir legen da weiterhin den Fokus drauf und versuchen das auch weiter wieder in die Gesellschaft zurückzuspiegeln?
Also für uns momentan ist glasklar, dass wir sind katholischen Ursprungs, wir haben die christliche Prägung drin. Das ist für uns momentan ganz klar.
Ja.
Der rein katholische oder das rein katholische Blatt sozusagen ist schwierig zu finden. Aber christlich, das gibt's.
Ja.
Das gibt's definitiv.
Ja. Und auf der Suche nach diesen Menschen seid ihr.
Genau, auf der Suche nach diesen Frauen sind wir.
Ja, und mit einem sehr, sehr spannenden Verein. Und das finde ich ein gutes Schlusswort. Hast du noch einen Wunsch für den Verein, den du noch, wo du sagst, das ist das, was ich mir für uns wünsche?
Das ist eine sehr schöne Frage. Ich wünsche mir im Endeffekt immer wieder, Geldgeberinnen und Geldgeber, die denen es nicht egal ist, dass Menschen, die sonst nicht sichtbar sind, eine Chance bekommen können. Mhm. Also gerade wenn wir über die Inklusionsprojekte, über die Diversität in der Gesellschaft, auch in der Berufswelt nachdenken, dass uns das nicht egal ist, sondern dass wir da auch nicht nur eine Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern, aber auch, wenn Menschen wirklich eine Beeinträchtigung haben und eventuell nicht die 100% leisten können, aber die 50% super leisten könnten, aber gar keine Chance bekommen. Und das, ich hoffe sehr, dass gerade die Projekte, die wir da haben, weiter vorangetrieben werden können. Also, dass wir immer wieder finanzielle Wege finden und Institutionen sagen, sie finden das förderwürdig oder auch Privatleute. Ich finde die Idee super, das weiterzumachen. Das würde mich sehr freuen, weil ich halt auch über die Kolleginnen, die in den Projekten ganz aktiv arbeiten, so viel mitbekomme, wie begeistert sie sind von den Ergebnissen. Und auch die Firmen, die mitgemacht haben, sagen, das war eine super Sache. Zum Beispiel die Polizei NRW macht jetzt mit.
Ja. Ja.
Polizei Bonn war der erste Anfang. Es kommen jetzt noch weitere Polizeipräsidien dazu. Das ist richtig toll.
Ja, und das ist ein schöner Wunsch und auch ein gesellschaftspolitisch relevanter Wunsch. Und ich würde sagen, dem schließen wir uns einfach an. Eva Maria, ich danke dir für dieses Gespräch und wünsche für den Wunsch alles Gute.
Vielen Dank. Danke für die Einladung.
Gerne.
Wir freuen uns sehr, wenn ihr wieder reinhört bei den Humming Bees, der Podcast für engagierte Frauen. Wenn ihr mehr über die Aktivitäten der Landfrauen wissen wollt, informiert euch auf der Homepage des Westfälisch-Lippischen Landfrauenverbandes unter www.wllv.de.